das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Unfassbare Szenen, die sich mitten in der US-Hauptstadt abspielen. Wütende Anhänger von noch Präsident Trump haben in Washington das Kapitol gestürmt. Den Sitz des Kongresses, der Herzkammer der amerikanischen Demokratie. Zig Demonstranten sind sogar bis zum Sitzungssaal des Repräsentantenhauses und in die Rotunda vorgedrungen. Und damit guten Abend zu den Tagesthemen am Ende eines Tages, der eigentlich ein rein formaler in Washington hätte sein sollen, an dem der Kongress die Wahl des neuen Präsidenten Joe Biden offiziell bestätigt, der dann aber eine solch dramatische Wendung genommen hat. Ein Albtraum für die amerikanische Demokratie. Nach einer Ansprache von Präsident Donald Trump, in der dieser erneut den Wahlsieg für sich in Anspruch genommen hatte und seine Anhänger ausdrücklich dazu aufrief, nach Washington zu kommen, um zu protestieren, geriet die Lage dann außer Kontrolle. Verena Bünden berichtet.
Es ist eine Machtdemonstration, wie Trump sie sich gewünscht hat. Seine Anhänger durchbrechen Polizeibarrikaden, drängen vor die Türen des Kongresses, während drinnen Bidens Wahlsieg bestätigt werden soll. Trotz eines Großaufgebots können die Ordnungskräfte sie nicht stoppen. Einige Demonstranten dringen ins Innere des Parlaments vor. Die Sitzungen in beiden Kammern müssen unterbrochen werden. Die Abgeordneten werden aufgefordert, sich zu verschanzen. Es sind Trumps Kernanhänger, die zu allem entschlossen sind und sich als Kämpfer für ihren Präsidenten sehen. Wenn wir Trump verlieren, verlieren wir unser Land. Ich würde für ihn sterben. Mein Sohn soll in einem freien Land aufwachsen. Er ist 5 und liebt den Präsidenten. Trump selbst hatte die Massen schon über Tage mobilisiert und versprochen, es wird wild. Am Morgen schon warten Tausende beim Weißen Haus. Bei einer Rede am Vormittag schwört Trump seine Anhänger ein. Hunderttausende amerikanische Patrioten haben sich der Ehrlichkeit unserer Wahlen und der Integrität unserer glorreichen Republik verschrieben. Wir alle hier wollen nicht sehen, wie unser Wahlsieg gestohlen wird von radikal linken Demokraten und von den Fake News Medien. Wir werden nie aufgeben. Man ergibt sich nicht bei Diebstahl. Nach der Rede ziehen sie zum Kongress, wo sich immer mehr Demonstranten sammeln. Hier steht die formale Bestätigung der Wahlergebnisse an. Dazu werden die Ergebnisse aller Bundesstaaten feierlich in Kisten in die gemeinsame Sitzung gebracht. Die Leitung hat Vizepräsident Pence, eigentlich nur eine zeremonielle Funktion. Dennoch wird Pence von Trump öffentlich unter Druck gesetzt, das Wahlergebnis zurückzuweisen, entgegen der Verfassung. Dann starten Teile der Republikaner eine angekündigte Revolte, erheben Einspruch gegen Ergebnisse einzelner Bundesstaaten, zunächst Arizona. Ein letzter Appell vom obersten Republikaner im Kongress. Wenn diese Wahl gekippt wird, wegen bloßer Unterstellungen der Verliererseite, wird unsere Demokratie sterben. Alle 4 Jahre wird das dann ein Kampf um die Macht, um jeden Preis. Kurz später tobt draußen schon der Kampf. Das Parlament kann nicht mehr weiterarbeiten. Es kommt zu tumultartigen Szenen. Der gewählte Präsident Biden reagiert in einer Ansprache betroffen. Zu dieser Stunde gibt es einen beispiellosen Angriff auf unsere Demokratie, so wie noch nie zuvor in der modernen Geschichte. Ein Angriff in der Zitadelle der Freiheit inmitten unserer Hauptstadt. Biden fordert Trump auf, seine Anhänger in einer Fernsehansprache zur Ordnung zu rufen. Tatsächlich veröffentlicht das Weiße Haus prompt eine Videobotschaft. Ihr müsst jetzt nach Hause gehen. Wir brauchen Frieden. Wir brauchen Recht und Ordnung und müssen unsere großartigen Ordnungskräfte respektieren. Das war Wahlbetrug. Aber wir können diesen Leuten nicht in die Hände spielen. Wir müssen Frieden haben. Ob die Botschaft verfängt, ist noch offen. Washingtons Bürgermeisterin hat die Nationalgarde aktiviert und eine Ausgangssperre ab 18 Uhr verhängt.
No tripod. Wir haben keine Claudia Buckenmeier, wir schalten schon zu Ihnen nach Washington vor das Kapitol. Wie stellt sich denn die Lage im Kongress zur Stunde dar?
Also inzwischen, man sieht es ja vielleicht hinter mir, sind es wirklich nur noch relativ wenige Demonstranten, die hier sind, die aber sehr, sehr lautstark sind und nach wie vor ja, eine unangenehme Atmosphäre schaffen hier. Wir haben so ein bisschen den Eindruck, dass die Polizei demnächst den Platz räumen könnte. Um 18 Uhr Ortszeit, also in einer knappen Stunde, beginnt ja eine Ausgangssperre hier in Washington D.C., die die Bürgermeisterin ausgerufen hat. Bis dahin muss der Platz geräumt werden. Man hat so den Eindruck, dass jetzt wirklich nur noch der harte Kern der Trump-Unterstützer da ist.
Wenn sich das jetzt so reduziert hat, kann man dann sagen, dass dieser Spuk dann erstmal vorbei ist?
Schwer zu sagen. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht, weil die Wut der Menschen, die bleibt ja. Und sie glauben einfach nicht, dass Donald Trump die Präsidentschaftswahl verloren hat. Sie glauben ihm weiterhin, ihrem Helden, dass er gewonnen hat und dass ihm 4 weitere Jahre im Präsidentschaftsamt zustehen und dass Joe Biden, der deutlich mehr Stimmen gewonnen hat, derjenige ist, der Donald Trump die Wahl gestohlen hat. Das erzählen uns hier die Menschen am Rande immer wieder. Sie rufen, stoppt es endlich, uns die Wahl, uns das Präsidentschaftsamt zu stehlen. Also von daher, da ist sehr viel Wut. Von daher, der Spuk vorbei, vielleicht scheint erstmal eine Ruhe einzukehren. Aber ich glaube, mit dieser Trennung und der Spaltung der Gesellschaft wird man hier noch sehr, sehr lange zu tun haben. Das geht nicht einfach weg.
Mit Sicherheit. Aber jetzt zur aktuellen Lage nochmal. Sind denn noch Politiker in dem Gebäude hinter Ihnen?
Nach allem, was ich weiß, aber ich kann da wirklich nicht den letzten Stand geben, sind noch Politiker in sicheren Räumen. Es wurde versucht, die meisten über die unterirdischen Gänge, die ja hier die verschiedenen Gebäude auf dem Hill, auf dem Kapitolshügel miteinander verbinden, die Menschen rauszubringen. Aber es gab immer wieder auch Anrufe zu den verschiedenen amerikanischen Medien, wo Senatoren, wo Abgeordnete geschildert haben, wie sie sich fühlen, was sie vor Ort sehen. Es ist wohl relativ viel auch zerstört worden. Es liegen ja kaputte Dinge in den Gängen. Es gab ja einige, die eingedrungen sind, das haben sie ja bereits berichtet. Und dadurch wurde auch sehr viel Unordnung geschaffen und sehr viel Zerstörung. Also es bietet sich da drin ja wohl ein Bild, was momentan sehr, sehr viele Menschen hier erschüttert.
Das heißt, man kann auch nicht davon ausgehen, dass der eigentliche Grund für die Versammlung im Kapitol heute, nämlich die Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden, dass das heute noch vonstatten gehen wird.
Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Sitzung noch einmal zusammentreten wird. Wir sind hier etwas abgeschnitten von diesen Informationen, aber Vizepräsident Pence war ja genötigt, letztendlich alles abzubrechen. Ich denke, es ist jetzt erstmal aufgeschoben und verzögert, aber irgendwann wird es stattfinden und daran haben ja auch die republikanischen Abgeordneten, die letztendlich die verschiedenen Wahlergebnisse anzweifeln wollten und noch einmal debattieren wollten, überhaupt keinen Zweifel gelassen, dass sie auf alle Fälle davon ausgehen, dass am Ende Joe Biden sozusagen bestätigt wird in seiner Wahl.
Es hieß ja auch, soweit Sie das einschätzen können von der Situation, die Bilder, die wir gerade eingespielt haben, waren von der anderen Seite des Kapitols. Sie sind jetzt quasi auf der Ostseite des Kapitols. Aber es hieß, dass im Gebäude eine Person auch angeschossen worden sein soll, sogar ein Sprengsatz sei gefunden worden. Ja. Was wissen Sie darüber?
Leider sehr wenig, weil bisher kaum Informationen rausdringen. Es ist tatsächlich eine Frau angeschossen worden. Aber bei was das geschehen ist, es sind ja Menschen eingedrungen, haben Fensterscheiben eingeworfen und sind ins Kapitol eingedrungen. Die Polizei im Kapitol hat versucht, Ordnung zu schaffen. Ob es dabei passiert ist oder in einem anderen Zusammenhang, weiß im Moment niemand. Die Frau ist sehr schwer verletzt und ihr Zustand ist wohl kritisch. Das ist das, was wir wissen. Und da haben sich eben auch Politiker sehr erschüttert gezeigt, dass wirklich auf dem Grund des Kapitols, es wird dann immer wieder betont, das ist doch das Haus des Volkes, dass es zu einer solchen Gewalt gekommen ist.
Ja, und wie gesagt, auf der anderen Seite dieses Haus des Volkes befinden sich eben auch noch weitere Demonstranten. Aber ist ja mittlerweile klarer, ich hatte das vorhin in der Sondersendung ja schon mal gefragt, wie es passieren konnte, dass die Demonstranten den Hügel ja quasi stürmen und manche auch ins Gebäude dann reinkommen konnten. Ich meine, dass es Proteste heute geben würde, das war ja schon länger klar.
Ja, das war länger klar und man hatte eigentlich gestern Abend auch den Eindruck, als ob die Polizei darauf vorbereitet ist. Es haben ja gestern Abend bereits kleine Gruppen versucht, zum Beispiel auf die Black Lives Matter Plaza vor dem Weißen Haus zu kommen. Da ist es der Polizei noch gelungen, diese Gruppen jeweils zu blockieren und sie weiter wegzutreiben. Aber heute hier, ich weiß nicht, ob Sie von der Menge überrascht waren oder auch von der Stimmung letztendlich. Also Sie haben wohl nicht damit gerechnet, dass Barrikaden von den Demonstranten selbst, von den Unruhestiftern beiseite geräumt werden und sind dann sehr, sehr schnell zurückgezogen, haben sich zurückgezogen auf die Treppen, konnten die aber auch nicht überall halten. Es gab dann später auch so eine Art Besänftigungspolitik, dass man manche durchgelassen hat, sie einmal kurz in die Rotunde gelassen hat und sie dann wieder rausgegangen sind. Diese Menschen sind dann zum Teil auch wieder friedlich abgezogen. Also es sind dann auch wirklich, bei einigen hatte man ein bisschen den Eindruck, aber das ist jetzt wirklich Spekulation. Sie waren da, sie haben ihre Wut gezeigt und ihr Ausdruck verschafft und sind dann aber wieder von dannen gezogen. Wir haben erlebt, wie einzelne Menschen danach gefragt haben, wo es denn zur U-Bahn gehen würde. Da waren sie dann wirklich sehr, sehr weit unten. Aber es gibt einfach einen sehr, sehr harten, aggressiven Kern von Trump-Unterstützern, die sich auch nicht so einfach hier vertreiben lassen.
Das heißt, wenn es zwar nur ein Kern ist, aber der klein ist, der zwar gewaltbereit ist vielleicht sogar, aber eben doch überschaubar, dann ist es auch übertrieben, von einem Putschversuch zu reden, wie manche Abgeordnete vielleicht im Eifer des Gefechts zunächst mal sprachen.
Ja, manche Abgeordnete und auch der künftige Präsident Joe Biden hat ein Stück weit von einem Aufstand gesprochen. Also ich meine, die Szenen, die sich hier abgespielt haben, die legen das schon nahe. Ich habe auch von Bekannten aus dem ganzen Land, amerikanischen Bekannten, Nachrichten bekommen, die extrem beunruhigt darüber waren, als sie die Bilder gesehen haben. Also für die Menschen hier wirkt es zum Teil schon so und sie sind einfach schockiert. Sie haben so etwas hier noch nie erlebt. Zwar gab es immer wieder gewaltvolle Demonstrationen, aber dass jemand wirklich ans Kapitol gegangen wäre, was so ein Symbolort ist, das gab es hier mit den Demonstrationen so in diesem Ausmaß noch nicht. Und ich glaube schon, dass es viele erschüttert hat. Aber die, die zum Demonstrieren, zum Protestieren hierher kamen, die die Unruhen verursacht haben, die sagen einfach, das ist unser Recht, das ist unser Haus. Wir wollen hier zeigen, dass das unsere Meinung ist.
Und Ihr Präsident, den Sie ja unterstützen mit dieser Aktion, Donald Trump, der hat sich dann noch mal geäußert.
Wir müssen, Entschuldigung, wir müssen abbrechen. Ingo Zamperoni, wir müssen leider abbrechen. Muss das hier an diesem Punkt abbrechen. Es kommen hier gerade Menschenmengen. Wir gehen hier jetzt besser weg.
Alles klar,
weg.
Ja? Alles Gute für Sie und danke für die Einschätzung. Tschüss. Claudia Buckenmeier vor dem Kapitol in Washington D.C. Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat sich am Abend auch geäußert auf Twitter zu den Entwicklungen in den USA und er schrieb, die Feinde der Demokratie werden sich über diese unfassbaren Bilder aus Washington D.C. freuen. Aus aufrührerischen Worten werden gewaltsame Taten auf den Stufen des Reichstags und jetzt im Kapitol. Die Verachtung demokratischer Institutionen hat verheerende Auswirkungen. Und es gibt einen zweiten Tweet von Norbert Röttgen. Trump-Anhänger dringen in den Kongress ein. Diese Gewalt ist die Frucht der antidemokratischen Spaltung und Hetze von Trump gegen die Institutionen der Demokratie. Jetzt ist der letzte Zeitpunkt, an dem die Republikaner sich entscheiden können zwischen Demokratie und Trump. Der Tweet des außenpolitischen Sprechers des Bundestags, des Außenausschusses des Bundestages, so rum. Und jetzt begrüße ich Peter Beyer, CDU-Abgeordneter im Bundestag und Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit der Bundesregierung. Guten Abend, Herr Beyer.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Herr Beyer, der deutsche Außenminister nennt die Situation in Washington verheerend. Entspricht das auch Ihrer Einschätzung?
Ja, die Situation, die Bilder, die uns erreichen und auch die Nachrichtenfetzen und Fragmenten, kompletten Überblick haben wir noch nicht, machen einen schon fassungslos, denn es stimmt schon. Es ist ein Angriff auf die Grundfesten von demokratischen Strukturen und demokratischen Institutionen. Handelt es sich nicht nur um eine rein auf die Vereinigten Staaten national begrenzte Angelegenheit, sondern hier muss ein starkes Statement der Demokratie in dieser Welt erfolgen, dass so etwas nicht zu dulden ist.
Die Verbindung zu Ihnen ist leider ein wenig bruchhaft. Vielleicht versuchen wir es aber trotzdem noch einmal weiter. Ihr Parteifreund Norbert Röttgen, der hat sich ja eben auch geäußert, Vorsitzender, so muss es heißen, des Auswärtigen Ausschusses. Der hat getwittert, Trump-Anhänger dringen in den Kongress ein. Diese Gewalt ist die Frucht eben antidemokratischer Spaltung und die Hetze von Trump gegen die Institutionen. Jetzt ist der letzte Zeitpunkt, ich habe es gerade eben erwähnt, dagegen vorzugehen. Wie glauben Sie, wird sich das denn jetzt weiter von der republikanischen Seite entwickeln? Wie wird die republikanische Partei diese Aktion aufnehmen und sich dann entsprechend verhalten?
Es hat lange gedauert, bis viele Prominente, auch Repräsentanten der Republikanischen Partei anerkannt haben, wie das Wahlergebnis tatsächlich bei den Präsidentschaftswahlen Anfang November ausgegangen ist. Gott sei Dank sind es nur noch ganz wenige in der Republikanischen Partei, auch in der Parteiführung, die jetzt noch auf Gedeih und Verderb an dem amtierenden Präsidenten Donald Trump jetzt noch eingesehen, dass die Verfassung vorschreibt, dass wenn ein offizielles Wahlergebnis feststeht und es steht fest, dass dann eine Zeitfolge abzuhalten ist, dass auch die zum 20. Januar dann die Amtseinführung stattfindet.
Entschuldigen Sie, ich glaube
die Republikanische Partei sehr in die eigenen Reihen.
Ja, ich glaube, leider ist die Verbindung zu Herrn Bayer, dem transatlantischen Koordinator der Bundesregierung, leider zu schlecht. Deswegen brechen wir das Gespräch an dieser Stelle ab. Vielleicht versuchen wir es im Laufe der Sendung noch einmal. Wir versuchen das Ganze jetzt aber nochmal mit einer wissenschaftlichen Draufsicht zu analysieren, soweit das bislang überhaupt möglich ist, und begrüßen in Berlin jetzt den Politikwissenschaftler und USA-Experten Dr. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend, Herr Keim. Und das ist eine Leitung zu uns ins Hauptstadtstudio, die steht etwas besser.
Guten Abend, Herr Zamperoni, grüße Sie.
Ja, wie beurteilen Sie denn die Lage von hier aus? Was erleben wir da gerade? Tatsächlich diesen Staatsstreich oder einen Aufruf? Das ist wahrscheinlich übertrieben, aber trotzdem, wie schätzt Sie das ein?
Also die Präsidentschaft von Präsident Trump liegt in den letzten Tagen, in den letzten Zügen, und mit den Bildern, die wir heute gesehen haben, mit dem Sturm auf das Kapitol, endet sie so, wie sie sich eigentlich 4 Jahre lang präsentiert hat, in ihren Grundzügen, mit einer Verachtung für die eingeführten demokratischen Institutionen, mit einer Verachtung für die eingeführten demokratischen Verfahren und letztlich auch mit einer Verachtung für den politischen Gegner, der eben nicht mehr nur ein politischer Gegner ist, sondern in den letzten Jahren hat die Zuspitzung der Polarisierung ja eine besondere Form erfahren, dass der politische Gegner eben zum Feind geworden ist. Und all diese Elemente sehen wir jetzt nochmal in besonderer Schärfe, und sozusagen ist ein Minitekel, was uns in Erinnerung bleiben wird, diese Bilder, die für diese Präsidentschaft von Donald Trump stehen, auch wenn er heute Abend mit seiner Rede oder mit seinem Appell, dass die Demonstranten nach Hause gehen sollten, sich vorsichtig davon distanziert hat. Ich glaube, das wird man auf Dauer mit ihm in Verbindung bringen.
Glauben Sie denn, dass diese Bilder von dem Sturm, der ja auch wirklich viele Menschen im Land erschüttert hat, auf das Herz ihrer Demokratie, dass das auch bei den Republikanern, die jetzt noch weiter bei Trump stehen, aber jetzt nicht da auf die Treppen des Kapitols gestiegen sind, dass die dann bei diesen Bildern gesagt haben, okay, das ist jetzt wirklich vielleicht der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Jetzt machen wir mal einen Schlussstrich. Wir gucken nach vorne und akzeptieren auch die Wahl und den Wahlsieg von Joe Biden.
Das hat sich ja in den letzten Tagen angedeutet. Im Vorbericht ist ja auch deutlich geworden, Mitch McConnell, der Mehrheitsführer im Senat, hat ja nochmal heute deutlich da seine Mitstreiter dazu aufgerufen, den Wahlsieg von Joe Biden zu akzeptieren. Das deutete ja darauf hin, dass die vernünftigen Kräfte innerhalb der Republikanischen Partei obsiegen werden. Und es gibt ja eine ganze Reihe von republikanischen Vertretern im Repräsentantenhaus wie auch im Senat, die keine vollherzigen Unterstützer von Donald Trump sind, die ihn fürchten, die seinen Einfluss fürchten, die fürchten, dass er sich gegen sie wenden wird oder sich an ihn rächen wird, wenn sie sich von ihm distanzieren. Und ich glaube, diese Front wird in den nächsten Tagen bröckeln, weil ich glaube, mit diesem Aufruf zum Sturm des Kapitols, mit dieser Ermutigung dieser Gruppierung, die wir heute gesehen haben, da hat der amerikanische Präsident, der noch im Amte ist, deutlich überzogen. Und ich glaube, die Bemühungen, die in den letzten Wochen von ihm erkennbar gewesen sind, sich irgendwie eine Machtposition innerhalb der demokratischen Partei, innerhalb der republikanischen Partei zu bewahren, sogar sich die Option offen zu lassen, 2024 noch einmal anzutreten. Ich glaube, das müssen wir jetzt alles in einem anderen Licht sehen.
Aber dennoch glauben Sie nicht, dass immerhin haben ja 74 Millionen Menschen für ihn gestimmt, für Donald Trump, dass er trotzdem nach wie vor noch ein großes Gewicht hat und diese Partei weiterhin vor sich hertreiben wird?
Absolut. Ich habe es ja versucht gerade anzudeuten. In den letzten Tagen ist es ganz eindeutig gewesen, dass der Strippenzieher, wenn ich das so sagen darf, der letzten Wochen Donald Trump ist. Auch das Bemühen jetzt bis in die letzten Tage und Stunden hinein, das Wahlergebnis nicht anzuerkennen, mit prozeduralen Finden und Tricks es noch einmal hinauszuzögern, obgleich hinter vorgehaltener Hand auch die Republikaner längst eingeräumt haben, dass Joe Biden gewonnen hat. Das illustriert doch den Punkt, dass Donald Trump auf absehbare Zeit der starke Mann sein wird. Und die entscheidende Frage wird sein, wie es jetzt mit der Republikanischen Partei weitergehen wird. Man kann das über Trump hinausdenken. Es sind ja verschiedene Wege möglich, dass die Moderaten vielleicht jetzt wieder die Stimme erheben, Gouverneure, die aus der Provinz kommen, die ja moderat sind, oder die Republikaner zu ihrer traditionellen Klientel zurückkehren oder zu ihrem traditionellen Programm eines Internationalismus, fiskalischer Solidität und eigentlich sozialpolitischer Liberalität, was aber eine Agenda der Republikaner gewesen ist. Das sind mögliche Wege, die Partei einschlagen würde, aber ich glaube, sollte Donald Trump den Zugriff auf die Partei verlieren, und das würde ich doch jetzt zumindest als eine Möglichkeit in den Raum stellen, dann wird die Republikanische Partei eine ganz, ganz schwere Zeit haben. Und auf absehbare Zeit hat sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren, heute auch im Senat und im Weißen Haus für die nächsten 4 Jahre.
Was haben sich dann diejenigen Republikaner aber erhofft, die heute an diesem Tag, wo ja eigentlich das Ergebnis der Wahl bestätigt werden sollte, sich dagegen stellen wollten? Namhafte Senatoren im Senat, aber eben auch mehr als 100 Repräsentanten im Repräsentantenhaus. Ist das quasi eine Botschaft nur an deren Wahlkreise, dass sie sich hinter Trump stellen, oder ist das quasi, wir gehen mit ihm unter?
Nein, ich glaube, es ist genau das Erste, was Sie angesprochen haben. Es ist ein deutliches Signal, dass eine Variante des Trumpismus ohne Trump wahrscheinlich ein weiterer Strang innerhalb der Republikanischen Partei sein wird. Leute wie Josh Hawley, Senator aus Missouri, stehen dafür. Ted Cruz, der in den letzten Tagen aus Texas nochmal sich besonders zum Wort gemeldet hat. Das sind Leute, die den Trumpismus ohne Trump weitertragen könnten. Aber noch einmal, der Punkt muss man immer wieder machen. 2022, also bereits im kommenden Jahr, stehen die nächsten Wahlen an, im Repräsentantenhaus wie im Senat. Und es gibt eine ganze Reihe von Repräsentanten wie von Senatoren, die fürchten mussten, dass sich der Präsident von ihnen distanziert oder in welcher Funktion er sich dann immer noch von ihnen distanzieren kann, dass er seine Unterstützung entzieht, dass er sich öffentlich über sie lustig macht und dass das in ihren Wahlkreisen so schlecht ankommt, dass sie die Zustimmung der republikanischen Basis verlieren. Und das ist ein Schwert, was über jedem dieser Kandidaten schwebt.
Das ist ja auch eine Eigenart der amerikanischen Politik, dass sich Politiker nicht quasi an ihrer Partei orientieren müssen oder das, was die Parteiführung vorgibt, eben, sondern das, was ihr, weil sie direkt gewählt werden, eben in ihrem Wahlkreis gilt. Und wenn man entsprechend dieses Umfeld hat, dann will man das bedienen, wenn man weiterhin nach Washington als Volksvertreter geschickt werden will. Aber welche Hypothek ist diese Ausgangssituation dann für den kommenden Präsidenten Joe Biden?
Ich meine, Sie haben es ja angedeutet, als Sie die Zahl der Wähler von Donald Trump genannt haben. Man kann, oder es ist leicht, heute Abend über den Präsidenten zu schimpfen, den noch amtierenden Präsidenten zu schimpfen. Es ist auch leicht, sich über die Demonstranten lustig zu machen, die da heute eingedrungen sind, oder weniger sich über sie lustig zu machen, sondern sie als Gefahr zu deklarieren, was sie wirklich sind. Aber die gefährlichste Zahl ist doch die Zahl der Wähler von Donald Trump, die sich am 3. November artikuliert haben. Es ist keine Minderheit. Das mag uns hier in Europa oder in Deutschland insbesondere nicht gefallen, aber es markiert doch die Hypothek für Joe Biden, der antritt, ein gespaltenes Land irgendwie wieder zusammenzuführen zu müssen. Und das ist, glaube ich, die zentrale Aufgabe. Wir werden eine Präsidentschaft erleben, die sich nicht nach außen wenden wird, die sich nicht mit Europa beschäftigen wird, die sich bedingt mit China beschäftigen wird, deren Prioritäten ganz eindeutig innenpolitisch sein werden. Und da gibt es im Moment eine Menge zu tun. Die Folgen der Covid-Krise, die ja noch gar nicht ausgestanden ist, in den USA zu überwinden. Eine Steuerreform ist in Aussicht gestellt. Die Transformation der amerikanischen Volkswirtschaft entlang der klimapolitischen Notwendigkeiten. All das erfordert einen handlungsfähigen Präsidenten. Er hat heute mit dem doppelten Wahlsieg der Demokraten in Georgia die Instrumente dafür in die Hand bekommen. Er hat die Mehrheiten. Er kann sozusagen durchregieren. Aber gleichzeitig muss er immer wieder in Rechnung stellen, dass er sozusagen die knappe Hälfte des Landes gegen sich hat. Und das wird, glaube ich, ein Vorzeichen seiner Präsidentschaft sein müssen, dass ihn zwingen muss, ein Kompromisspräsident zu sein, ein Präsident von Maß und Mitte.
Das wird natürlich nicht leicht, wenn seine eigene Partei, in der ja sehr viel progressivere Strömungen ihn auch eher nach links zerren, die jetzt sehen, Moment mal, wir haben heute die beiden Senatssitze in Georgia voraussichtlich, wenn sich das Ergebnis so bestätigt, gewonnen. Das heißt, wir haben jetzt theoretisch die Mehrheiten in beiden Kammern und steht eigentlich nichts mehr im Weg, um richtig progressiver und ohne Opposition von den Republikanern Politik zu machen. Dann wird es schwer natürlich für einen Präsident Biden, dieses Maß und Mitte beizubehalten als Kurs, weil ihn seine eigene Partei sonst um die Ohren fliegt.
Absolut. Sie machen einen ganz wichtigen Punkt, weil es gibt ja sozusagen noch eine Hypothek für Joe Biden aus den Vorwahlen. Er hat die Unterstützung der Demokratischen Partei gewonnen. Er hat die Unterstützung aller seiner früheren Kontrahenten aus den Vorwahlen gewonnen. Gerade aus dem sogenannten progressiven Lager. Bernie Sanders war der wichtigste Protagonist. Elizabeth Warren war eine andere Protagonistin und die haben ihn unterstützt während des Wahlkampfes und das war wirklich bemerkenswert. Die Einheit der Demokratischen Partei, die, glaube ich, wirklich dafür verantwortlich gewesen ist, dass ihr Wahlsieg eingefahren worden ist. Die haben sich aber immer mit der Prämisse, dass sie irgendwann eines Tages für ihre Solidarität, für ihre Unterstützung etwas bekommen würden. Und was sie bekommen werden, das wissen wir jetzt nicht genau. Und da gibt es eine ganze Reihe von Feldern, Reform der Krankenversicherung, Klimaschutz und vieles andere mehr, Steuergesetzgebung sind weitere Felder. Und es ist genauso, wie Sie es angesprochen haben. Es wäre jetzt ein leichtes, in einer triumphalistischen Perspektive, all das zu revidieren und zurückzudrehen, was 4 Jahre Trump ausgemacht haben. Aber das wäre, glaube ich, kontraproduktiv, weil es nämlich genau was auf die Mühlen derjenigen wären, die sagen würden, guck mal, jetzt haben sich die Demokraten Washington komplett zur Beute gemacht und setzen ihre Agenda rücksichtslos durch. Und das würde letztlich die Spaltung des Landes weiter vertiefen.
Das wird auf jeden Fall ein ganz großes Thema sein, die Überwindung dieser Spaltung. Vielleicht ganz kurz noch, Herr Keim, weil Sie gesagt haben, der Präsident, der Neue, wird sich auf die Innenpolitik sehr konzentrieren müssen. Aber was glauben Sie, welche Auswirkungen wird das jetzt auch für uns in Europa oder Deutschland haben, an Präsident Biden?
Also ich glaube, da ist ja vieles bereits gesagt worden, auch das Richtige gesagt worden. Er wird tatsächlich Partnerschaften und Bündnisse wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Er gilt viel stärker als multilateral. Aber das heißt, dass auch größere Verantwortung, glaube ich, für Deutschland und Europa damit einhergehen wird und größere Lastenteilung. Das heißt, es wird, glaube ich, nicht so eine einfache Präsidentschaft werden, wie viele das im Moment prognostizieren. Und nochmal, ich glaube, der Schwerpunkt der amerikanischen Präsidentschaft von Joe Biden aus nachvollziehbaren Gründen wird vor allen Dingen die in der Innenpolitik liegen, um das wieder herzustellen, was in den letzten nicht nur 4 Jahren, sondern ich würde sagen, seit Mitte der 90er Jahre im Kontext der Polarisierung des politischen Systems und der Gesellschaft verloren gegangen ist.
Herr Keim, vielen herzlichen Dank für diese tiefgründigen Analysen nach Berlin.
Sehr gerne.
Ja, und wir schalten jetzt nochmal nach Washington, wo Anhänger von US-Präsident Trump, wir sehen das hier gerade auf dem Bild, sich heute auch im Repräsentantenhaus auf dem Stuhl der Präsidentin bzw. der Chefin des Abgeordnetenhauses Nancy Pelosi gefetzt haben und gefläzt haben in dieser Situation. Und so schaltet zu der Kollegin Claudia Buckmeier vor das Kapitol. Die mussten wir ja eben aus Sicherheitsgründen abbrechen, weil einige Trump-Anhänger auf sie zukamen und sie ihre Aufsorgerposition da räumen musste. Aber wir sprechen jetzt mit unserer Kollegin Kerstin Klein in unserem Studio in Georgetown in Washington. Kerstin, wissen Sie vorweg, ob mit der Kollegin Buckmeier und ihrem Team da alles in Ordnung ist?
Nein, das haben wir noch nicht gehört, aber ich gehe mal davon aus, die Kollegen sind ja heute den ganzen Tag schon draußen und haben die Lage immer beurteilt, auch als dort noch sehr viel mehr Kollegen, sehr viel mehr Demonstranten unterwegs waren und haben da, glaube ich, eine gute Einschätzung und sind sicher auf dem Weg jetzt hierhin zu uns zurück.
Wir hoffen mal auch das Allerbeste. Ich glaube, es ist ja auch nicht allzu weit der Weg nach Georgetown ins Studio zurück. Aber Stichwort auf die Sachen, die da heute passiert sind, die Aktionen, die da gelaufen sind. Wissen Sie irgendwelche neuen Aktualitäten, die da zu berichten wären?
Also es hieß eben, dass die Führung des Kongresses, also dass die auf jeden Fall alle mittlerweile aus dem Kapitol rausgebracht worden sind. Es ist noch nicht ganz klar, ob noch weitere Einzelpersonen dort sind, aber ein Großteil der Menschen ist wohl mittlerweile rausgebracht worden. Es scheint auch, soweit man die Bilder sehen kann, rundum etwas ruhiger zu werden. In einer halben Stunde beginnt ja auch tatsächlich die Ausgangssperre. Die Polizei hat Verstärkung bekommen, die DC-Polizei von der Nationalgarde, die aktiviert worden ist. Auch Polizisten aus Virginia und aus Maryland sind mit hinzugezogen geworden. Und das scheint die Lage rund um das Kapitol doch zu beruhigen. Man weiß aber nicht, wie das im Laufe der Nacht weitergeht. Hier ist es mittlerweile auch dunkel geworden. Und da wird man sehen müssen, da werden die Sicherheitskräfte sicher einiges zu tun haben, diese Ausgangssperre, die verhängt wurde, auch durchzusetzen.
Diese Sicherheitskräfte, die Sie gerade erwähnt haben, die hinzugezogen worden sind, um jetzt die Lage dann unter Kontrolle zu bekommen, Das hätte man sich, ich habe das vorhin auch schon Claudia Buckmeier gefragt, ja denken können, dass man die nicht vorher schon zusammengezogen hat und zur Hilfe gerufen hat. Wie konnte das passieren, dass dann dieser Breach of Security, wie die Amerikaner sagen, diese Durchdringen der Sicherheitskontrollen passieren konnte?
Ja, vielleicht hat man die Lage etwas unterschätzt und es hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, dass hier im Sommer es diese Situation gab, wo Donald Trump sich von der Nationalgarde den Weg hat freiräumen lassen für eine Fotogelegenheit, die er wahrnehmen wollte, vor einer Kirche mit einer Bibel. Da sind damals 5000 Nationalgardisten auf die Straße geschickt worden, die Hubschrauber kreisten über den Demonstrierenden, die da friedlich protestiert haben. Und damals gab es große Kritik. Vielleicht wollte man solche Bilder jetzt nicht unbedingt provozieren. Man hatte die Nationalgarde mit 300 oder etwas mehr Menschen in Bereitschaft gehalten, aber man wollte die vielleicht nicht sofort einsetzen. Und es war eher so die Idee, dass die Polizei es schafft, die auch mit allen Einsatzkräften hier war, die Waffengesetze einzuhalten. Das war eine große Sorge, dass Menschen hier Waffen an Stellen bringen, wo sie sie nicht haben dürfen. Washington hat sehr strenge Waffengesetze. Das sollten die Polizisten regeln und die Nationalgardisten sollten dann bei der Verkehrsregelung und bei der Überwachung dieser Regeln einhalten. Das ist für mich auch ein bisschen unverständlich, ob man dieses Szenario nicht vielleicht doch auch durchgespielt hat als eine Möglichkeit, zumal Donald Trump ja im Vorfeld groß Werbung gemacht hat für diese Demonstrationen und auch angekündigt hat, it's gonna be big, was immer das heißen soll, das wird groß. Und da hätte man vielleicht auch eine solche Aktion in Erwägung ziehen müssen. Und das, glaube ich, wird in den nächsten Tagen nochmal aufzubereiten sein, ob das nicht als Möglichkeit gesehen wurde oder ob man unterschätzt hat, wie viele Menschen da tatsächlich dann vor dem Kapitol zusammenkommen würden.
Ich habe das im Gespräch gerade mit Herrn Keim angesprochen, beziehungsweise er hat es erwähnt, dass sich der Präsident ja auch geäußert hat nach diesen Ausschreitungen vor dem Kapitol und dem Eindringen auch in das Gebäude. Vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die das noch nicht so mitbekommen haben, wie hat sich denn der Präsident geäußert? Was hat er dazu gesagt, was da passiert ist heute?
Also er hat einmal natürlich heute unserer Zeit Mittag zu den Anhängern gesprochen. Das war eine sehr, ja, ich würde sagen, eine anstachelnde Rede. Da hat er nochmal sehr breit in einer einstundenlangen Rede etwa vom Wahlbetrug gesprochen und auch gesagt, wir müssen da jetzt kämpfen und da kann man jetzt nicht friedlich das verteidigen, sondern müssen wir uns irgendwie auch Stärke zeigen. Das war, und nur lasst uns zum Kapitol gehen, da kann man durchaus sagen, das war Anstachelung. Dann hat er, als die Situation dort so eskalierte, erstmal sehr vorsichtig getwittert, hat gesagt, seid friedlich, wir sind doch die Partei von Recht und Gesetz. Und er hat dann später, als auch Joe Biden ihn aufgefordert hat, er möge doch jetzt doch bitte mal vors nationale Fernsehen, vor die Kameras treten und diesem Aufruhr ein Ende setzen, da hat er dann über Twitter eine Videobotschaft verbreitet, wo er ja gesagt hat, bitte geht jetzt nach Hause. Aber wo er vor allen Dingen auch noch mal mehrfach wiederholt hat, dass die Wahl gestohlen ist, dass er im Recht ist, dass er den Unmut verstehen kann. Und er hat begründet, bitte geht nach Hause, damit, dass diese Bilder nur den politischen Gegnern nützen würden. Da kam nicht viel Betroffenheit über die Situation, kam da nicht rüber, ganz anders als bei Joe Biden, der in seiner Pressekonferenz sichtlich angefasst war von dem, was da passiert.
Gibt es schon Reaktionen auf das, was der designierte Präsident Joe Biden dann gesagt hat?
Das wird hier in den Medien diskutiert und es ist auch eigentlich, was die breite politische Masse angeht, wahrscheinlich auch von vielen geteilt. Es ist ja auch nicht so, dass die ganze republikanische Partei hinter Donald Trump steht. Das hatten Sie ja eben in der Sendung auch. Es gibt diejenigen, die treu an seiner Seite sind, die auch in diesem Prozess heute der Zertifizierung des Wahlergebnisses den Prozess stören wollten, indem sie Wahlergebnisse anzweifeln wollten. In Arizona haben sie das getan. Das war dann der Punkt, wie weit der Kongress gekommen ist, bevor dann diese Sitzungen unterbrochen werden mussten. Die gibt es, aber es gibt auch die andere Seite der Partei. Selbst jemand wie Mitch McConnell, der jetzt 4 Jahre lang sehr treu an Donald Trumps Seite gestanden hat, der hat dann, als der Kongress noch tagte, in der Senatsseite in seiner Rede gesagt, es macht doch keinen Sinn mehr, dass jetzt anzuzweifeln. Die Wähler haben entschieden, das müsse man doch auch respektieren. Da gibt es, glaube ich, in der republikanischen Partei diese beiden Seiten jetzt und die demokratische Partei steht natürlich geschlossen hinter dem, was Joe Biden sagt und teilt das natürlich und teilt auch die Empörung darüber, was da passiert ist und wie der amtierende Präsident damit umgeht.
Kerstin Klein, vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen nach Washington. Und zu den heutigen Ereignissen in der amerikanischen Hauptstadt. Jetzt live hier bei uns im Studio ein Kommentar von Andreas Zichowitz, Chefredakteur des Norddeutschen Rundfunks.
Was für unfassbare, beispiellose Szenen. Bewaffnete stürmen ins Kapitol, in den Sitzungssaal, aufgehetzt und zum Widerstand aufgerufen von Donald Trump mit Lügen, er habe die Wahl gewonnen. Tränengas und Schüsse. Das ist in meinen Augen nichts anderes als ein Putschversuch. Nachdem sich Trumps Vizepräsident Pence gegen ihn gestellt hat, nachdem ihm zuvor andere rechtschaffene Republikaner in den Bundesstaaten, wie Georgias oberster Wahlaufseher, Recht und Gesetz entgegenhielten. Sie alle stellten Land und Verfassung über den Präsidenten. Doch der sät Wut und Chaos. Trumps Rolle in dem, was heute geschah, muss untersucht werden. Schon sein Anruf in Georgia mit der versteckten Aufforderung, das Wahlergebnis vom November zu manipulieren, hätte zu jeder anderen Zeit wohl zu einer Anklage geführt. Trump, seine Anhänger, haben Amerikas Ansehen beschmutzt, seine Demokratie und seine Institutionen bedroht und lächerlich gemacht. Aber sie werden nicht das letzte Wort haben, glaube ich. Denn Trump hat verloren. Und das andere Amerika hat gezeigt, wie man einen Populisten besiegt. Mit dem Stimmzettel. Die Demokraten haben beim jetzigen Stand in Georgia alles gewonnen. Präsidentschaft, Repräsentantenhaus, Senat. Wenn auch nur äußerst knapp. Amerikas nächster Präsident Joe Biden muss daraus Konsequenzen ziehen und mit aller Kraft eines sicherstellen. Die Lebensumstände so vieler Amerikaner und Amerikanerinnen so schnell wie möglich zu verbessern. Damit sie nicht noch einmal ihre Hoffnungen auf einen setzen, der in Wahrheit nur an sich selbst denkt.
Die Meinung von Andreas Zichowitz. Vielen Dank. Und wir schalten jetzt noch einmal zu Claudia Buckenmeier, die ja zu Beginn dieser extra Tagesthemensendung, dieser XXL-Version, ja unsere erste Schalte vor das Kapitol in Washington abbrechen musste. Aber sie ist nicht zurück ins Studio in Georgetown, im Stadtteil Georgetown von Washington gegangen, sondern sie befindet sich nach wie vor dem Kapitol, aber etwas in weiterer Entfernung. In sicherer Entfernung, Claudia Buckenmeier?
Auf jeden Fall in sicherer Entfernung. Wir haben hier gerade eben gesehen, wie Polizisten weiter vorgerückt sind. Also man versucht jetzt hier wirklich das Gelände frei zu bekommen. Es gab so eine Art Leuchtknallraketen, mit denen wurde die Westseite vor dem Kapitol weitestgehend geräumt. Die Leute sind abgezogen. Wir haben hier gerade mitbekommen, wie Menschen, die verhaftet worden sind, abtransportiert wurden. Also es scheint sich hier so alles zu beruhigen. Aus den Gängen vom Kapitol über Journalisten, die auch mit den Politikern gemeinsam in sichere Räume gebracht wurden, hören wir, dass manche Senatoren tatsächlich die Sitzung heute Abend noch fortsetzen wollen, in die Nacht rein. Aber wir können überhaupt nicht beurteilen, ob das realistisch ist.
Ja, zumindest brennt da noch Licht hinter Ihnen in der großen Kuppel des Kapitols. Aber das heißt, wenn jetzt da noch Politiker weiter sind, dann könnte diese Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden dann doch letztlich in den kommenden Stunden vielleicht, aber vielleicht auch innerhalb noch der nächsten Tage passieren, oder?
Also ich gehe eigentlich davon aus, und das tun auch alle Experten, politischen Beobachter hier, dass die Bestätigung von Joe Biden stattfinden wird. Es ist nur nicht klar, wann und wie schnell das jetzt gehen wird. Es ist ja auch nicht klar, ob jetzt zum Beispiel die republikanischen Abgeordneten unter dem Eindruck dessen, was sich heute hier abgespielt hat, davon zurücktreten und sagen, wir werden jetzt keine Einsprüche mehr erheben. Wenn sie die Einsprüche erheben und dann weiter debattiert wird, dann wird sich das auf jeden Fall noch weiter hinziehen. Also es gibt den Wunsch, das möglichst zügig zu Ende zu bringen, aber das heißt nicht, dass es jetzt ganz schnell gehen wird. Wir müssen einfach abwarten. Das wäre jetzt reine Spekulation.
Die andere Nachricht im politischen Amerika sozusagen war ja, dass die Demokraten heute tatsächlich es geschafft haben, offensichtlich, wenn sich die Ergebnisse so bestätigen, dass sie die beiden noch fehlenden Senatssitze in Georgia gewonnen haben. Ist das irgendwie noch ein Thema oder ist das komplett überlagert worden von den Ereignissen rund um das Kapitol?
Also hier in Washington D.C. ist das im Moment komplett überlagert worden. Die Menschen haben es registriert, als die Eilmeldung kam, dass John Ossoff bestätigt worden ist. Und ich vermute mal, dass bei den Demokraten auch viele aufgeatmet haben, weil das war ja das, was sie sich erhofft hatten. Aber es war kein großes Thema mehr im Moment. Es wird die Demokraten darin bestärken, dass sie eine Chance haben, stärker ihre politischen Ideen möglicherweise durchzusetzen. Aber die wirklich die dringendste Frage jetzt im Moment ist, wie geht man mit dieser gespaltenen Situation in dem Land um? Und das ist es ja nicht nur durch die Jahre der Präsidentschaft von Donald Trump, sondern das hatte ja auch davor bereits angefangen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo Joe Biden weiß, er muss dieses Thema angehen, wie erfolgreich er dabei sein kann. Man muss es warten, aber diese Wut dieser Menschen, die sich hier heute versammelt haben, die geht wirklich nicht einfach weg.
Und die wird heute Abend auch nicht verraucht sein, weil sie diese Menschen gerade ansprechen. Sie mögen jetzt nicht mehr vor dem Kapitol demonstrieren, aber die sind ja immer noch irgendwo unterwegs in Washington und immer noch wütend, wie Sie ja gerade gesagt haben. Womit rechnen Sie in Washington jetzt? Heute Nacht vielleicht noch?
Also im Vorfeld hatte die Bürgermeisterin immer davor gewarnt, dass es ein großes Risiko gäbe, dass es zu gewaltsamen Ausschreitungen in der Nacht zum Beispiel geben könnte. Man hatte auch große Angst, dass Mitglieder der Milizen, die auch hierher gekommen sind, um Donald Trump zu hören, möglicherweise Waffen in die Hauptstadt einschmuggeln könnten. Aber ich kann das schwer einschätzen, ob es heute Nacht jetzt wirklich zu Unruhen kommen wird. Wie gesagt, es gibt hier eine Sperrstunde ab 18 Uhr, die beginnt jetzt in einer circa halben Stunde. Wir sind davon ausgenommen als Journalisten, wir können weiter berichten, deswegen stehen wir auch noch hier, aber die Polizei wird darauf achten, dass die Sperrstunde eingehalten wird. Ich kann mich noch daran erinnern, wie das bei den Black Lives Matter Protesten war. Da gab es wirklich überall Kontrollen und man wurde angesprochen, man musste seinen Ausweis vorzeigen. Also von daher, ich denke schon, dass heute Abend die Polizei alles tun wird, um das in Kontrolle, unter Kontrolle zu bringen.
Daher soweit vielen Dank für diese Einschätzung. Sollte es noch dazu kommen, dass sich im Laufe unserer Sendung etwas entwickelt oder sich noch was ereignet, dann werden wir nochmal zu Ihnen zurückschalten, Claudia Buckmeier. Aber soweit erstmal vielen Dank für diesen Einsatz. Auch alles Gute an das Team. Vielen Dank. Tja, und auch wenn wir die Entwicklung in den USA natürlich weiter im Auge behalten und dorthin wieder, wie gesagt, zurückschalten werden, wenn es geboten ist, jetzt erstmal wieder zurück zu uns nach Deutschland, um auf das zu schauen, was da gestern in Berlin an neuen Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern beschlossen wurde. Ab kommenden Montag, nochmal zusammengefasst, dürfen sich private Haushalte nur noch mit einer weiteren Person treffen. Das gilt, anders als bisher, jetzt auch für Kinder unter 14 Jahren. Und in Regionen, in denen sich binnen einer Woche mehr als 200 Menschen pro 100.000 Einwohner neu infizieren, da dürfen sich Einwohner ohne besonderen Grund nur noch höchstens 15 Kilometer vom Wohnort entfernen. Wie das die Opposition im Bundestag sieht, dazu gleich Fragen auch an den FDP-Generalsekretär. Zuvor fasst Moritz Rödle die Reaktionen am Tag danach zusammen.
Elsterwerda. Hier in Südbrandenburg könnte es ab Montag vorbei sein mit Tagesausflügen in die Nachbarschaft. Der Landkreis hat laut Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von rund 220 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Damit müsste die Bewegungsfreiheit auf 15 Kilometer begrenzt werden. Grundsätzlich wäre die Bevölkerung hier wohl auch bereit dazu, glaubt die Bürgermeisterin. Überzeugt von der Maßnahme ist sie aber nicht.
Ich habe eher Bedenken, dass man Dinge beschließt, die man eigentlich nicht kontrollieren kann. Also ich, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, weder Polizei noch Ordnungsämter wären in der Lage, überhaupt diese 15 Kilometer Radien zu kontrollieren, geschweige denn zu sanktionieren.
Weiter im Süden sieht man das anders. In Bayern soll die Polizei in Regionen mit Bewegungseinschränkung zumindest stichprobenartig die Einhaltung der Regeln überprüfen.
Die Polizei wird jetzt überlegen, wie man das am günstigsten kontrollieren kann mit den Ordnungsbehörden. Es muss jetzt in der Umsetzung mehr folgen. Aber wir glauben, dass das praktikabel ist.
Im Gegensatz zu den infizierten Zahlen ist die Zahl der Patienten, die auf Intensivstationen behandelt werden, über den Jahreswechsel nicht gesunken. Unter diesem Eindruck haben die Länderchefinnen und Chefs wohl auch die Verschärfungen beschlossen. Besondere Sorge bereitet ihnen und den Experten auch die neue Virusvariante aus Großbritannien.
Ich persönlich halte die neue Variante für sehr gefährlich. Das ist noch nicht endgültig geklärt, aber tatsächlich weist alles darauf hin, dass diese neue Variante viel ansteckender ist und somit auch sehr viel mehr Todesfälle bringen würde, wenn sie sich hier verbreitet.
Damit das nicht passiert, setzen Bund und Länder auf eine Doppelstrategie. Lockdown auf der einen Seite und die Hoffnung auf mehr Impfstoff auf der anderen. Nach Kritik am Impfmanagement des Gesundheitsministers tagt heute nach dem regulären Kabinett zum ersten Mal der Impfausschuss des Kabinetts unter der Leitung der Kanzlerin. Hier wird beraten, wie Deutschland die Impfstoffproduktion unterstützen kann.
Diese Maßnahmen sind ja nicht wirtschaftlich für die einzelnen Unternehmen, wenn man für wenige Monate eine Produktion aufmacht, die dann danach nicht mehr gebraucht wird. Und da müssen wir dafür sorgen, dass das Rahmenbedingungen gibt, unter denen das stattfinden kann.
Die Hoffnung ruht auch auf neuen Impfstoffen. Seit heute ist auch die US-Entwicklung von Moderna in der EU zugelassen. Genau wie der deutsche Impfstoff von BioNTech gilt sie als hochwirksam. Doch auch von Moderna gibt es zunächst nur eine kleine Lieferung.
Und auch das ist übrigens seit Wochen kommuniziert, dass im Falle einer Zulassung von Moderna im ersten Quartal knappe 2 Millionen Dosen nur zu erwarten sind.
Impfen. Der Weg aus der Krise. Doch bevor genug Impfdosen da sind, braucht es wohl auch noch eine große Dosis Geduld.
Und über die aktuellen Corona-Maßnahmen habe ich am Abend mit Volker Wissing gesprochen, dem Generalsekretär der Oppositionspartei FDP, die ja heute ihr traditionelles Dreikönigstreffen nur in digitaler Form abhalten konnte. Guten Abend, Herr Wissing.
Guten Abend, Herr Zamparoni.
Was macht Ihnen persönlich mehr Angst, sich mit Corona zu infizieren oder Ihre Freiheitsrechte zu sehr eingeschränkt zu bekommen?
Ich bin ein Mensch, der angstfrei lebt. Angst ist kein guter Ratgeber im Leben. Insofern fürchte ich mich nicht.
Das heißt, Sie fürchten aber auch nicht, dass die Politik hier den falschen Weg einzieht?
Indem ich in die Debatte einbringe, einen Beitrag, damit wir den richtigen Weg finden. Das ist eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft. Das ist ein Stresstest für unsere Demokratie. Und die Menschen leiden seit Monaten. Viele sind erkrankt. Viele mussten Angehörige zu Grabe tragen. Und unsere Wirtschaft leidet enorm. Viele sehen sich in ihrer Existenz gefährdet, bedroht. Manche haben schon die Insolvenz anmelden müssen. Das ist eine schwierige Situation.
Sie würden also etwas mehr Risiko eingehen, damit diese Freiheitsrechte, diese schwierige Situation nicht weiter anhält? Oder wie verstehe ich Sie da?
Auf jeden Fall muss die Politik dafür sorgen, dass wir so schnell wie möglich aus der Pandemie herausfinden. Und da spielt die Impfung eine zentrale Rolle. Wir können nicht Risiken eingehen für Menschenleben, aber wir können es uns auch nicht erlauben, dass wir die Wege aus der Pandemie so schnell wie möglich, wir können es nicht erlauben, dass wir das hinauszögern, sondern wir müssen das so schnell wie möglich auf den Weg bringen. Wir brauchen so schnell es irgendwie geht eine Durchimpfung der Gesellschaft, um wieder locker beschließen zu können.
Da sind sich aber im Prinzip alle einig. Das ist ja auch das, was die Bundesregierung will. Was würden Sie denn tun, damit das zum einen schneller geht und die Maßnahmen auch schneller wieder aufgehoben werden können?
Ja, wir haben ja jetzt eine Debatte geführt über die Frage, wie hätte man mehr Impfstoff beschaffen können. Und die Wissenschaft hat ja auch deutliche Kritik geübt an der Bundesregierung. Die Beschaffungspolitik wurde von der Bundeskanzlerin, nachdem wir heftig kritisiert haben, auch korrigiert. Jetzt müssen alle dafür sorgen, dass die Impfung gut umgesetzt wird, dass Menschenleben geschützt werden und dass wir, sobald es irgendwie vertretbar ist, wieder zu einer Normalität zurückkommen. Der jetzige Zustand darf und kann natürlich auch kein Dauerzustand sein.
Ja, Sie wollten ja sogar einen Untersuchungsausschuss wegen des Impfstoffmangels, haben Sie zumindest in den Raum gestellt. Das wirkt natürlich auch ein bisschen wie Auftaktgetrommel zu Beginn des Superwahljahres. Aber finden Sie denn falsch, dass die Bundesregierung diesen solidarischen Weg der gemeinsamen Bestellung mit der EU gegangen ist?
Zunächst einmal hat der stellvertretende Regierungschef, der Vizekanzler, selbst einen umfangreichen Fragenkatalog in der Causa Impfstoffbeschaffung an die eigene Regierung gerichtet. Das ist ja ein einmaliger Vorgang und gleicht einem Misstrauensvotum gegenüber dem Bundesgesundheitsminister, dass die Opposition dann Aufklärung verlangt, nachdem der Vizekanzler selbst sich nicht in der Lage sieht, zentrale Fragen zu beantworten. Das ist eine ganz klare Selbstverständlichkeit. Wir können ja nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Wenn Fehler gemacht worden sind, muss man die präzise analysieren, die Verantwortlichkeiten dafür klären und dann aus den Fehlern lernen. Es geht ja nicht um nichts, sondern es geht um den Schutz von Leben.
Aber hinterher ist besser gemacht zu haben, das ist dann immer leicht und wissen, wie es hätte gehen sollen. Die Frage ist, was würden Sie jetzt tun, wenn Sie eine Regierung wären und nicht Opposition?
So schnell wie möglich mehr Impfstoff beschaffen. Man hätte das Angebot von BioNTech, mehr Impfdosen in Europa zur Verfügung zu stellen, annehmen müssen. Nachdem wir jetzt wissen, dass einzelne Länder der Europäischen Union Schwierigkeiten haben, die Kühlung sicherzustellen und den BioNTech-Impfstoff zu verimpfen, hätte man diese Impfdosen in Deutschland zusätzlich verimpfen können. Wir haben die technischen Möglichkeiten, damit umzugehen. Und deswegen sind das ganz klar Versäumnisse. Aber es ist auch wichtig, dass die Politik sich jetzt nicht zerstreitet, die Bundesregierung sich jetzt nicht zerlegt. Die Aufklärung der Fehler, das muss erfolgen. Wir leben in einer parlamentarischen Demokratie, die braucht Transparenz. Gleichzeitig müssen wir jetzt aber auch dafür sorgen, dass nicht Stillstand oder nur Streit entsteht, sondern es muss jetzt Lösungen erarbeitet werden. Die müssen auf den Tisch. Die Menschen erwarten, dass wenn sie sich impfen lassen wollen, sie auch geimpft werden können,
sagt der Generalsekretär der FDP. Vielen Dank, Herr Wissing, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das Bundeskabinett hat nach langem Koalitionsstreit eine Frauenquote für Unternehmensvorstände auf den Weg gebracht. Und damit beginnen weitere Nachrichten heute mit Linda Zervakis.
Demnach müssen große Unternehmen in Deutschland künftig dafür sorgen, dass in ihren Vorständen eine Mindestzahl von Frauen vertreten ist. Passiert der Gesetzentwurf auch den Bundestag, gilt, dass in börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Betrieben mit mehr als 3 Vorstandsmitgliedern mindestens eine Frau sitzen muss.
Ob Energieversorger, gesetzliche Krankenkasse oder großes Industrieunternehmen. Auf der obersten Chefetage gilt zu häufig Frauenfehlanzeige. Das soll sich ändern. Und zwar per Gesetz. Die Frauenministerin und die Justizministerin haben das im Kabinett durchgesetzt.
Wir haben ganz deutlich gesehen, Freiwilligkeit führt zu Schneckentempo. Freiwillig tut sich nichts, aber Verbindlichkeit führt zum Erfolg und zum Fortschritt.
In Vorständen großer börsennotierter Unternehmen mit mehr als 3 Mitgliedern soll künftig mindestens eine Frau sitzen. Bei Unternehmen des Bundes soll das bereits bei mehr als 2 Mitgliedern gelten. Bei Sozialversicherungsträgern, etwa den gesetzlichen Krankenkassen, sogar schon, wenn es mehr als eine Führungsperson gibt. Firmen, die als Selbstverpflichtung null angeben, also ohne Frauen im Vorstand planen, sollen dies begründen müssen, sonst drohen Bußgelder.
Am Ende sind Sanktionen möglich, bis zu 2 Millionen und im Einzelfall bei Verbandsverstößen sogar bis zu 10 Millionen Euro.
In der Wirtschaft Skepsis. Man unterstütze das Ziel, also mehr Vielfalt auf Führungsebenen, teilt der Arbeitgeberverband mit. Aber
wenn entsprechende Kandidaten oder Kandidatinnen nicht vorhanden sind oder nicht bereit, eine entsprechende Position zu übernehmen, so kann eine gesellschaftlich und vor allem von den Unternehmen gewünschte Entwicklung nicht per Gesetz erzwungen werden.
Der Gesetzentwurf soll nun im Bundestag beraten werden.
Der in Großbritannien inhaftierte WikiLeaks-Gründer Assange kommt nicht gegen Kaution frei. Ein Londoner Gericht wies einen Antrag der Verteidigung wegen Fluchtgefahr ab. Dieselbe Richterin hatte Montag eine Auslieferung des 49-Jährigen an die USA mit Verweis auf seinen psychischen Gesundheitszustand abgelehnt. Vor dem Gerichtsgebäude demonstrierten Assanges Anhänger. Sein Anwalt betonte, sein Mandant vertraue der britischen Justiz und habe keinen Grund, aus dem Land zu fliehen. In Hongkong hat die Polizei mehr als 50 Mitglieder der Demokratiebewegung festgenommen, unter ihnen auch einige ehemalige Abgeordnete. Die Festgenommenen hatten sich im Juli vergangenen Jahres an inoffiziellen Vorwahlen in der chinesischen Sonderverwaltungszone beteiligt. Die Regierung wirft ihnen deshalb Staatsgefährdung und einen Verstoß gegen das kurz zuvor eingeführte und international umstrittene Sicherheitsgesetz vor. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat laut staatlichen Medienberichten Fehler bei der Umsetzung des 5-Jahres-Planes für die Wirtschaft eingeräumt. Sein Land sei weit hinter den gesteckten Zielen zurückgeblieben, sagte Kim demnach auf dem Parteitag der regierenden Arbeiterpartei. Nordkorea leidet unter Missmanagement und internationalen Sanktionen wegen seiner Atom- und Raketenprogramme.
Und damit jetzt noch einmal zurück in die USA. Wir haben ja mehrfach in diese Sendung nach Washington geschaltet, weil dort heute Anhänger von Präsident Trump das Kapitol gestürmt haben. Also den Sitz des Kongresses, Senat und Repräsentantenhaus sind da unter der Kuppel des Gebäudes vereint. Wenn man so will, also die Herzkammer der US-Demokratie. Dort sollte heute eigentlich ein rein formaler Akt stattfinden, nämlich dass der Kongress die Wahl des designierten Präsidenten Joe Biden dann offiziell bestätigt, damit dieser dann am 20. Januar vereidigt werden kann. Wie immer, nach einer US-Präsidentenwahl läuft das so, doch dann folgte die dramatische Wendung. Ein Albtraum, muss man sagen, für die amerikanische Demokratie. Und falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben, Verena Bünden fasst diesen Tag noch einmal zusammen.
Es ist eine Machtdemonstration, wie Trump sie sich gewünscht hat. Seine Anhänger durchbrechen Polizeibarrikaden, drängen vor die Türen des Kongresses, während drinnen Bidens Wahlsieg bestätigt werden soll. Trotz eines Großaufgebots können die Ordnungskräfte sie nicht stoppen. Einige Demonstranten dringen ins Innere des Parlaments vor. Die Sitzungen in beiden Kammern müssen unterbrochen werden. Die Abgeordneten werden aufgefordert, sich zu verschanzen. Es sind Trumps Kernanhänger, die zu allem entschlossen sind und sich als Kämpfer für ihren Präsidenten sehen. Wenn wir Trump verlieren, verlieren wir unser Land. Ich würde für ihn sterben. Mein Sohn soll in einem freien Land aufwachsen. Er ist 5 und liebt den Präsidenten. Trump selbst hatte die Massen schon über Tage mobilisiert und versprochen, es wird wild. Am Morgen schon warten Tausende beim Weißen Haus. Bei einer Rede am Vormittag schwört Trump seine Anhänger ein. Hunderttausende amerikanische Patrioten haben sich der Ehrlichkeit unserer Wahlen und der Integrität unserer glorreichen Republik verschrieben. Wir alle hier wollen nicht sehen, wie unser Wahlsieg gestohlen wird von radikal linken Demokraten und von den Fake News Medien. Wir werden nie aufgeben. Man ergibt sich nicht bei Diebstahl. Nach der Rede ziehen sie zum Kongress, wo sich immer mehr Demonstranten sammeln. Hier steht die formale Bestätigung der Wahlergebnisse an. Dazu werden die Ergebnisse aller Bundesstaaten feierlich in Kisten in die gemeinsame Sitzung gebracht. Die Leitung hat Vizepräsident Pence, eigentlich nur eine zeremonielle Funktion. Dennoch wird Pence von Trump öffentlich unter Druck gesetzt, das Wahlergebnis zurückzuweisen, entgegen der Verfassung. Dann starten Teile der Republikaner eine angekündigte Revolte, erheben Einspruch gegen Ergebnisse einzelner Bundesstaaten, zunächst Arizona. Ein letzter Appell vom obersten Republikaner im Kongress. Wenn diese Wahl gekippt wird, wegen bloßer Unterstellungen der Verliererseite, wird unsere Demokratie sterben. Alle 4 Jahre wird das dann ein Kampf um die Macht, um jeden Preis. Kurz später tobt draußen schon der Kampf. Das Parlament kann nicht mehr weiterarbeiten. Es kommt zu tumultartigen Szenen. Der gewählte Präsident Biden reagiert in einer Ansprache betroffen. Zu dieser Stunde gibt es einen beispiellosen Angriff auf unsere Demokratie, so wie noch nie zuvor in der modernen Geschichte. Ein Angriff in der Zitadelle der Freiheit, inmitten unserer Hauptstadt. Biden fordert Trump auf, seine Anhänger in einer Fernsehansprache zur Ordnung zu rufen. Tatsächlich veröffentlicht das Weiße Haus prompt eine Videobotschaft. But you have to go home now. Ihr müsst jetzt nach Hause gehen. Wir brauchen Frieden. Wir brauchen Recht und Ordnung und müssen unsere großartigen Ordnungskräfte respektieren. Das war Wahlbetrug. Aber wir können diesen Leuten nicht in die Hände spielen. Wir müssen Frieden haben. Ob die Botschaft verfängt, ist noch offen. Washingtons Bürgermeisterin hat die Nationalgarde aktiviert und eine Ausgangssperre ab 18 Uhr verhängt.
Und dass die Situation heute in Washington D.C. nicht nur für die Politiker im Kapitol keine leichte war und durchaus brenzlig auch, sondern nicht nur für die, sondern eben auch für die Kolleginnen und Kollegen, Journalisten auch aus aller Welt, die darüber berichtet haben, das zeigen die Bilder, die wir Ihnen jetzt einspielen wollten. Aber ich höre gerade aus der Regie, die haben wir nicht. Zumindest soll es dabei passiert sein, dass eben wütende Demonstranten einen Feedpunkt, eine Schaltposition unserer Kollegen des ZDF überrannt haben und dabei auch Ausrüstung zerstört haben sollen. Also keine leichte Aufgabe, darüber zu berichten. Claudia Buckenmeier hat es dennoch für uns den ganzen Abend gemacht und steht jetzt auch nach wie vor dem Kapitol. Hat sich die Lage denn weiter entspannt oder wie stellt sich das Moment jetzt dar?
Wir haben gerade eben die Meldung gehört, dass das Kapitol jetzt gesichert sein soll. Wir haben gerade mehrere Busse gesehen mit Nationalgardisten, die hier vors Kapitol gefahren sind. Aber es war wirklich eine sehr aufgeheizte Atmosphäre. Und das, was Sie gerade eben erzählt haben mit den Kollegen vom ZDF, von AP, wir sind ganz wenige Minuten, bevor das passiert ist, von diesem Platz weggelaufen, weil wir ein komisches Gefühl hatten. Es gab Demonstranten, die aufgerufen hatten, macht etwas gegen die Lügen. Presse, seht sie dort, die Fake News Media, das hatte sich den ganzen Tag über so aufgestaut. Also deswegen, ich kann das nur bestätigen, dass das vor unseren Augen mehr oder weniger passiert ist.
Ja, Sie haben zum Glück ja in einem dramatischen Abbruch dann die Schalte zum Glück beendet und haben sich in Sicherheit gebracht und das Team. Aber jetzt ist es kurz vor 18 Uhr Ortszeit in Washington. Das soll eine Ausgangssperre gelten. Wird die denn auch eingehalten werden können?
Ja. Also ich glaube, sie wird auf jeden Fall versucht werden, durchzusetzen. Die Polizisten werden das machen. Die Nationalgardisten, die hier jetzt im Einsatz sind, werden versuchen, das durchzusetzen und werden die Menschen überprüfen, die noch unterwegs sind. Aber man sieht immer wieder vereinzelte Unterstützer von Donald Trump, die mit großen Fahnen hier noch durch die Gegend laufen. Aber es sind wirklich nur noch vereinzelte. Der Platz vor dem Kapitol scheint freigeräumt zu sein. Ich denke, man wird darauf achten und notfalls werden die Polizisten auch nicht davor zurückschrecken, Menschen zu verhaften, wenn die sich nicht an die Ausgangssperre halten wollen.
Und wie schnell so etwas dann eskalieren kann in den USA, das haben wir bei vielen Demonstrationen auch in diesem Sommer rund um die Black Lives Matter Demonstrationen ja auch erlebt, weil eben wahrscheinlich viele der wütenden Trump-Anhänger doch bewaffnet auch sein könnten, die da unterwegs sind. Glauben Sie denn, dass selbst wenn Präsident Trump Ihnen sagen würde, Leute, die Wahl ist verloren, geht nach Hause, das war zwar toll, dass ihr mich so unterstützt habt, aber das war's jetzt, dass die dann überhaupt, ich sag mal, aufgeben würden?
Das ist unglaublich schwer zu sagen. Also er hat ja heute Abend in einer Videobotschaft, das hat ja meine Kollegin Verena Bünden in dem Beitrag gerade geschildert, hat er ja dazu aufgerufen, nach Hause zu gehen, aber eben den Kampf, dass er verloren hat und dass ihm Stimmen geglaubt würden, den Kampf dagegen nicht aufzugeben. Also das heißt, er kann sich immer noch nicht dazu durchringen, seine Wahlniederlage anzuerkennen und das gießt hier immer wieder Öl ins Feuer und das macht einfach wirklich eine sehr brenzlige Stimmung letztendlich hier in Washington D.C., aber im ganzen Land. Das sind ja Menschen, die hier aus dem ganzen Land angereist sind für dieses Event heute, für dieses Ereignis, für den Auftritt von Donald Trump. Die gehen jetzt zurück. Und in ihren verschiedenen Bundesstaaten, da bleibt ja diese Wut und diese Unruhe und diese Unzufriedenheit mit dem Wahlergebnis. Und vor allem eben, dass sie nach wie vor nicht anerkennen wollen, dass Joe Biden tatsächlich so viele Stimmen mehr gewonnen hat als ihr Präsident Donald Trump, dem sie 4 weitere Jahre gerne verschafft hätten.
Haben Sie denn den Eindruck, dass das war sicherlich eine beeindruckende Masse, die da heute auf dem Kapitolshügel unterwegs war, aber doch eine Minderheit, muss man dann sagen? Oder glauben Sie, das wird sich im Laufe der nächsten Tage und Wochen auch vielleicht durch das Land vielleicht so weiterziehen?
Also es war natürlich eine wirklich beeindruckende, auch im erschreckenden Sinne, große Masse hier in Washington D.C., aber das sind größtenteils wirklich angereiste Menschen aus vielen, vielen Bundesstaaten. Wir haben immer wieder Leute getroffen aus Pennsylvania zum Beispiel. Die müssen viele Stunden hierher fahren mit dem Auto, um hierher zu kommen. Es gibt eine feste Basis für Donald Trump. Man sagt immer wieder, dass es fast 30% der amerikanischen Bevölkerung sein könnten. Ob die Zahl zu hoch gegriffen ist oder ob das tatsächlich so ungefähr hinkommt, die stehen fest zu ihm. Aber viele Menschen sind auch zögerlich. Diese Gewalt, die heute Abend hier ausgebrochen ist, den Tag über, ich denke schon, dass das manche Menschen auch zum Nachdenken bringt. Wir haben zum Beispiel auch gehört, dass die Republikanische Partei doch versucht, Einfluss zu nehmen auf die Trump-Anhänger im Repräsentantenhaus und im Senat, die eben die Stimmen der Wahlleute anfechten wollten und in Frage stellen wollten. Möglicherweise kommt da jetzt ein gewisses Nachdenken in Gange. Außerdem haben wir auch gehört, dass die Senatoren sich jetzt gerade hinter verschlossenen Türen treffen. Es gibt wohl doch einen Wunsch, diese Sitzungen heute Abend weiter fortzuführen und möglicherweise auch in dieser Nacht tatsächlich noch zu einem Ende zu bringen.
Claudia Buckenmeier, vielen herzlichen Dank für die Berichterstattung über diese dramatischen Ereignisse heute. Passen Sie auf sich auf und alles Gute auch ans Team. Ja, und ich hatte eben es angesprochen, dass wütende Trump-Anhänger die den Standort unserer Kollegen vom ZDF überrannt haben. Auch Claudia hat es ja eben angesprochen. Hier haben wir die Bilder jetzt nachgeliefert, sozusagen, die einfach da ja Satellitenkoffer und Kameraausrüstung überrannt haben, zerstört haben. Und das zeigt noch einmal mehr, wie brenzlig diese Situation nicht nur eben auch für die Sicherheitskräfte und für auch vielleicht Passanten ist, sondern auch für die Journalistinnen und Journalisten, die da heute darüber berichtet haben und das auch die ganze Nacht über hintun werden. Wetter. man mag es kaum für möglich halten, gibt es dann aber auch noch zum Glück und vielleicht noch zum Durchatmen am Ende dieser doch etwas längeren Tagesthemensendung und zum Glück auch mit Claudia Kleinert. Claudia, was kannst du uns erzählen?
Ingo, bei uns bleibt es relativ ruhig beim Wetter. Es wird weiterhin etwas Schnee geben und zum Teil sah das heute gar nicht mal so schlecht aus. Hier beispielsweise Sylt, heute früh alles mal richtig weiß verschneit. Das war dann recht schnell weg, aber im Laufe der Nacht kommt jetzt auch wieder ein bisschen neuer Schnee aus Nordosten nach. Auf dem Radar sieht man das, hier zieht eben aus Nordosten noch ein Regen- und Schneefallgebiet herein. Im Süden lässt es dagegen nach, da hat es heute so ziemlich durchgehend geschneit. Also auch in der Nacht noch weiterer Schnee, der bis nach Nordrhein-Westfalen vor rankommt, der sich dann morgen im Laufe des Tages auch weiter nach Süden vorarbeitet. In Bayern und Baden-Württemberg wird es dagegen eher trockener. Natürlich kann es verbreitet glatt sein, zum einen durch den Schnee und auch durch gefrierende Nässe. Temperaturen nämlich morgen früh in der Südosthälfte frostig, sonst 0 bis 2 Grad. Morgen Nachmittag maximal 4 Grad an der Küste oder auch im Breisgau. Die nächsten Tage immer mal wieder wird es ein bisschen schneien. Das gilt für den Freitag, da kommt der Schnee noch ein bisschen nach Süden voran. Im äußersten Süden am Alpenrand dagegen locker bewölkt und am Samstag nur noch über der Mitte etwas Schnee, sonst ab und zu Sonnenschein.
Claudia, vielen Dank für diese Aussichten beim Wetter. Ja, und das waren die Tagesthemen an diesem heutigen Tag, kurz nach Mitternacht. Ich fühle mich etwas an alte Nachtmagazinzeiten erinnert. Selbstverständlich halten wir Sie hier im Ersten über die Ereignisse in den USA weiterhin auf dem Laufenden. Zum einen natürlich in den regulären Sendungen der Tagesschau, auch die Nacht durch. Aber sollte sich dann die Lage in Washington zuspitzen, dann wird das Erste sein Programm vielleicht auch weiterhin unterbrechen, das Laufende. Jetzt steht bereits fest, auch morgen wird dieser Sturm aufs Kapitol Tagesthema sein. Dann wohl wieder zur gewohnten Zeit um 22.15 Uhr. Bis dahin, tschüss und trotz allem bleiben Sie zuversichtlich.